Frequenz Freiheit, der Podcast der AfD.
Wann treten Sie zum Wohle unseres Landes zurück?
Herzlichen Dank, Herr Abgeordneter Hess, für die zugewandte und sachliche Frage. Ich werde gerne noch mal auf das eingehen, was wir heute im Ausschuss auch besprochen haben.
Die Frage war ja, Frau Faeser, wann treten Sie zurück? Die Frage haben Sie jetzt leider nicht beantwortet. Ich stelle die noch mal.
Die Luft wird immer dünner für Nancy Faeser und das nicht nur im Bundestag. Über die Hälfte der Bürger will sie laut aktuellen Umfragen nicht mehr im Amt sehen. Denn die Migrationskrise bleibt auch weiterhin ungelöst. Dafür zündet sie Nebelkerzen mit ihrem sogenannten Kampf gegen rechts, der aber in Wirklichkeit ein Feldzug gegen die freie Meinungsäußerung sein dürfte. Und nun fällt ihr eine Personalaffäre auf die Füße, die im Großen und Ganzen bezeichnend ist für das desolate Demokratieverständnis der SPD-Frau. Im Innenausschuss und danach noch einmal in der Plenarsitzung musste sie erklären, warum sie den ehemaligen Leiter des Bundesamtes für Sicherheit der Informationstechnik geschasst hat und ihn dann auch noch, so die Vorwürfe, vom Verfassungsschutz beobachten ließ. Dr. Gottfried Curio, innenpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, war bei der nicht öffentlichen Anhörung dabei und resümierte die Sitzung im Nachhinein.
Der Verdacht, dass hier aus sachfremden Gründen einem konzertierter Feldzug einer Ministerin stattgefunden hat, die einen aus welchen Gründen auch immer unliebsamen Behördenleiter abberufen wollte und dann im Nachhinein alle Hebel, die möglich und unmöglich sind, versucht in Bewegung zu setzen, um nachzuweisen, dass sie dazu berechtigt sei. Dieser Verdacht wurde auch heute nicht ausgeräumt.
Die Frau, die anderen gern die Delegitimierung des Staates vorwirft, hat also mutmaßlich selbst eine staatliche Behörde widerrechtlich eingespannt, um eigene Interessen durchzusetzen. Es dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, bis sie als dritte Ampelministerin nach Anne Spiegel und Christine Lambrecht den Hut nehmen muss. Für die Scholz-Truppe ist der Schaden so oder so schon jetzt enorm. Bei dem ganzen Gegenwind wird auch der Plan B der Innenministerin fast schon obsolet. Am 8. Oktober sind in Hessen Landtagswahlen und sie tritt als Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten an, möchte am liebsten Ministerpräsidentin werden. Ein kühner Plan, der allerdings nicht aufgehen dürfte, auch weil die Umfragewerte für die AfD derzeit in Hessen enorm sind. Der hessische Spitzenkandidat und Co-Landeschef Robert Lambrou erläuterte im Sommerinterview, warum das so ist.
Wissen Sie, ich bin seit Beginn dabei, seit 2013 im Frühjahr. Und ich habe diese enorme Stigmatisierung und Diffamierung, der wir von Anfang an ausgesetzt waren, durch die politischen Mitbewerber, auch durch Teile der Medien, miterlebt. Und das ist natürlich etwas, was eine Wirkung hinterlässt bei vielen Bürgern. Die Tatsache, dass wir uns gegen diese enormen Widerstände hochgekämpft haben, auf jetzt über 20%, mehr als jeder fünfte Wähler wählt uns, das sind über 12 Millionen in diesem Land, erkläre ich mir halt auch dadurch, dass viele Menschen diese Ausgrenzung, zum Beispiel in der Corona-Pandemie, wenn sie andere Meinungen hatten als der Mainstream, am eigenen Leib erlebt haben.
Wie es derzeit im Hessen-Wahlkampf aussieht und was noch für die AfD drin ist, darüber sprechen wir jetzt mit dem zweiten Landessprecher und Landtagsabgeordneten Andreas Lichert. Am Telefon habe ich jetzt Andreas Lichert, Vorstandssprecher der hessischen AfD und Landtagsabgeordneter. Guten Tag, Herr Lichert.
Schönen guten Tag nach Berlin.
Am 8. Oktober wird in Hessen gewählt. Die AfD liegt in den Umfragen derzeit bei 17%. Wäre damit das Ziel schon erreicht oder geht da noch mehr?
Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da noch ein bisschen mehr geht. Aber ich möchte mich gar nicht so sehr an den Prozentzahlen festbeißen, sondern eher, dass wir in die Top 3 vorstoßen. Und meine Prognose ist, dass die CDU leider einen ziemlich großen Vorsprung haben wird. Aber SPD, Grüne und AfD werden ziemlich nah beieinander liegen im Korridor so zwischen, ich sag mal, 15% und 20%. Und wenn wir in die Top 3 vorstoßen, dann wäre zumindest eines meiner Ziele erreicht.
Klingt auch machbar. Wie erleben Sie denn den Wahlkampf dieser Tage, gemessen an den Erfahrungen früherer Jahre, als die Zustimmungswerte vielleicht noch weniger hoch waren?
Also ich denke, die Offenheit der Bürger ist deutlich gewachsen. Man sieht einfach quasi analog zu den Umfragewerten verlieren die Leute auch die Scheu, mal zu uns an den Stand zu kommen, mal längere Gespräche zu führen und so weiter. Man hat halt quasi nicht mehr die Angst, dass der Nachbar einen sieht. Also insofern, das hat schon wirklich qualitativ mehr verändert, als die Prozentzahlen alleine sagen.
Was sind denn so die Themen, die Menschen an Sie herantragen? Was brennt in Hessen besonders unter den Nägeln?
Natürlich die Klassiker, die jetzt die Bürger extrem stark belasten. Das ist einerseits die Inflation, die wir ja auch schon seit Jahren im Prinzip vorhersagen und die ja nun wirklich sehr, sehr schmerzhaft für viele ist, gerade die sozial Schwachen. Und das Thema Energie. Energiepreise kommen ja zum Teil erst durch die Nebenkostenabrechnungen in den letzten Monaten bei den Bürgern so richtig an. Und das schmälert natürlich unglaublich die Kaufkraft und hat mit Sicherheit den einen oder anderen dazu gebracht, entweder gar keinen Urlaub zu machen oder den deutlich bescheidener anzugehen als in den Jahren zuvor. Das ärgert die Menschen natürlich maßlos. Ja. Und das sind eigentlich so die Dauerbrenner, die in fast jedem Gespräch zur Sprache kommen.
Und das sind ja auch die Themen, die bundesweit die Menschen beschäftigen. Unter den Altparteien ist es ja vor allen Dingen die SPD, die sich zurzeit bei Ihnen gerade in Hessen einen Affront nach dem nächsten leistet. Also erst bekundet Nancy Faeser, dass sie sich gar nicht so richtig für Hessen entscheiden kann, sondern im wahrscheinlichen Falle einer Wahlniederlage in Berlin bleiben möchte, was ja mittlerweile auch schon wieder fraglich ist. Dann will sie die Leute auf recht billige Weise mit einem zusätzlichen Feiertag ködern. Und schließlich bekundet sie auch noch, dass jetzt Migranten ein Wahlrecht zugestanden bekommen sollen. Ist sie für Sie eigentlich mehr eine unbeholfene Wahlkampfhelferin oder ist sie doch irgendwie noch Konkurrenz?
Also Nancy Faeser ist eigentlich eine ziemlich schwache Kandidatin, auch und gerade, weil sie eine unglaublich schlechte Bundesinnenministerin ist. Aber die haben halt hier in Hessen keinen anderen. Ja? Also wenn ich mir auch so in die Fraktion gucke, sind die anderen, die relativ stark sind innerhalb der Fraktion. Ich denke da an den jetzigen Fraktionsvorsitzenden Günther Rudolph. Also das wäre das totale Waterloo für die SPD geworden, wenn sie den zum Spitzenkandidat gemacht hätten. Insofern hat Nancy Faeser zwar grundständig, hängt vielleicht auch ein bisschen mit ihrem Frausein, zusammen einen gewissen Sympathiefaktor bei einigen Bürgern, aber die politische Performance ist einfach so desaströs.
Es ist der gelebte Fachkräftemangel.
Definitiv, ja, bis in höchste Ämter, ja. Leider wahr.
Mit Nancy Faeser verbindet sich ja auch vor allen Dingen das Thema Migration. Die Auswirkungen bekommen ja auch die Länder und die Kommunen zu spüren. Gerade in Hessen, Eritrea-Festival, Stichwort. Jetzt wirbt die Hessen-CDU auch mit noch mehr Integration und mit Klimaschutz. Das sind ja nun wirklich grüne Themen und das lässt ja jetzt auch schon klare Präferenzen erkennen. Was käme denn auf Hessen zu, wenn die derzeitige Koalition einfach so weiterliefe?
Ja, also in der Tat, die CDU ist im Grunde genommen auch von innen schon begrünt. Vor allen Dingen die jüngeren Abgeordneten, das merkt man ganz, ganz deutlich. Das heißt, die alte Garde, die jetzt so langsam abtritt, die hat vielleicht noch so ein bisschen konservative Werte vertreten, aber die werden jetzt zunehmend weniger. Und insofern ist natürlich der Weg für die CDU in Hessen vorgezeichnet. Was es aber nicht wirklich besser macht, weil die Politik, die verfolgt wird und die Ergebnisse, die damit erzielt werden, natürlich auch ein Desaster für das Bundesland Hessen sind. Wir sind im Grunde genommen auf dem absteigenden Ast. Im Bildungsmonitor sind wir nur noch im Mittelfeld. Wir sind die letzten Jahre oftmals unterdurchschnittlich gewachsen, fallen also im Bundesländervergleich weiter zurück. Also das heißt, die CDU kann vor allen Dingen ihre vermeintlichen Stärken, Wirtschaftskompetenz etc. überhaupt nicht mehr zur Geltung bringen. Und man hat eben das Gefühl, dass der grüne Schwanz mit dem schwarzen Hund wackelt in dieser Koalition.
Also es gibt ja auch Bundesländer, wo es anders läuft. In Thüringen hat ja jetzt die AfD gerade mit der CDU für einen Antrag gestimmt. Die Frage wäre ja, so eine Zusammenarbeit, unter welchen Voraussetzungen wäre sowas auch in Hessen denkbar? Sie haben sich ja auch die Senkung der Grunderwerbsteuer auf die Fahnen geschrieben. Wäre das auch so ein Bereich, wo man eventuell zusammenarbeiten könnte?
Also ehrlicherweise sehe ich das auf absehbare Zeit nicht. Ich hatte es ja schon beschrieben, ein Großteil der CDU-Fraktion ist einfach wirklich von innen begrünt, was natürlich tragisch ist, weil wir ja im Grunde genommen ein bürgerliches Wertegerüst gemeinsam tragen und es wäre ja auch eine bürgerliche Mehrheit möglich.
So einen kleinen Vorgeschmack in Sachen Ampelregierung gibt es ja vielleicht auch in Hessen. Also Sie haben ja auch einen Grünen als Wirtschaftsminister. Der möchte sogar Ministerpräsident werden. Wie steht es denn derzeit um Hessens Wirtschaft, um den Mittelstand, um den Handel, um die Industrie? Ist die Bilanz da auch so verheerend?
Naja, also man muss sagen, die Destruktivität der Grünen ist natürlich in einer Ampelkoalition noch deutlich größer als hier bei Schwarz-Grün. Aber dennoch diese ständigen Verschiebungen hin zum Klimadiktat, hin zur ökologisch-sozialen, besser sozialistischen Transformation, ja, das sind alles, sag ich mal, die politischen Großprojekte, für die jetzt die Weichen gestellt werden. Und ob die CDU Kraft und Willen hat, da wirklich noch ernsthaft dagegen zu halten, das muss eigentlich bezweifelt werden.
Aber andererseits ist es ja für die AfD dann auch wesentlich einfacher, das eigene Profil zu schärfen. Sie haben ja selbst die größten Brocken im Wahlkampf auch benannt, mit denen die Menschen zu kämpfen haben und ja, treffen ja da auch auf Zustimmung und das auch weit über Hessen hinaus. Also Inflation, Migration, Energiekrise, wir haben ja drüber gesprochen. Hm? Was kann man denn da auf Landesebene erreichen, um das Leben für die Bürger kurzfristig oder mittelfristig zu verbessern?
Aus meiner Sicht kommt es vor allen Dingen darauf an, dass wir die Weichen für die Zukunft dahingehend stellen, dass wir die Haushalte wieder auf gesündere Füße stellen. Das ist zwar jetzt erstmal politisch total unsexy, ist aber für unsere Kinder und Enkel natürlich von absolut entscheidender Bedeutung, dass diese Ausgabenorgie sowohl im Bund als auch in den Ländern, dass die zurückgefahren wird. Das heißt, das Geld wird einfach für die völlig falschen Dinge ausgegeben. Das muss sich dringend ändern, damit dieses Land überhaupt noch eine Chance hat, denn die demografische Katastrophe wird ja in den nächsten Jahren erbarmungslos zuschlagen und ohne gesunde Staatsfinanzen haben wir da im Prinzip keine Chance gegenzusteuern.
Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist ja die Familienförderung. Die haben Sie sich ja auch auf die Fahnen geschrieben. Ja, also gerade beim Thema Schulden machen sind ja die Altparteien ganz vorne mit dabei, mit Sondervermögen, die ja dann quasi im Haushalt vorbei auch noch gebildet werden. Läuft es da auch so chaotisch in der hessischen Landesregierung?
Also die hatten auf jeden Fall es vor, sich eine praktische Wahlkampfschatulle von 12 Milliarden zu schaffen, ein Sondervermögen. Das haben wir aber durch entsprechende Klagen verhindert. Also ehrlicherweise auch andere Oppositionsfraktionen haben dagegen geklagt. Das zeigt halt nur, dass auch die CDU komplett ihren Kompass in Sachen solider Haushaltsführung verloren hat.
Im Prinzip ist es das alte Thema. Die einen versuchen es mit Geldgeschenken, die anderen versuchen es mit Feiertagsgeschenken und die AfD, der bleiben dann nur noch die Lösungsansätze, um die Bürger zu überzeugen.
Ja, so ist es. Und vor allen Dingen sind wir ja auch die Partei derjenigen, die überhaupt erstmal diese Mittel erwirtschaften, die dann in diverse Umverteilungsprojekte überhaupt dann gegossen werden.
Wie werden Sie denn die nächsten Wochen bis zur Wahl noch verbringen? Was wird noch passieren im hessischen Landtagswahlkampf für die AfD?
Ja, gefühlt werde ich da ziemlich quer in der Luft hängen, weil ich natürlich auch zwischen den Terminen hin und her rase. Aber dadurch, dass wir auch eine sehr komprimierte Wahlkampfphase haben, ist jetzt natürlich, wie soll ich sagen, die Intensität auch besonders hoch. Das heißt, wir machen Publikumsveranstaltungen kreuz und quer im Land, Infostände und dann natürlich auch noch eine große Abschlussveranstaltung in Wiesbaden. Also ich sage jetzt mal das klassische Wahlkämpfergeschäft und immer mal wieder zwischendurch natürlich auch neue Medienformate, so wie jetzt gerade. Und das machen wir natürlich auch sehr gern, um die Leute zu erreichen.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Und dann wünschen wir für die nächsten Wochen und natürlich für die Hessenwahl selbst am 8. Oktober viel Erfolg und den nötigen Stimmanteil, den es für Hessen auch braucht bei der AfD.
Ganz sicher. Wir werden das schon rocken. Ja, herzlichen Dank. Beste Grüße nach Berlin. Tschüss.
Vielen Dank. Das war Andreas Lichert, Vorstandssprecher der AfD Hessen und Landtagsabgeordneter. Aber nicht nur in Hessen und zugleich Bayern stehen Wahlen an, sondern bereits an diesem Wochenende im thüringischen Nordhausen. Dort wird ein neuer Oberbürgermeister gewählt und unser Kandidat Jörg Prophet hat bereits im ersten Wahlgang 42,1% der Stimmen erhalten. Bei 5 Gegenkandidaten ein Riesenerfolg. Nun geht es für ihn in die Stichwahl gegen den parteilosen Amtsinhaber Kai Buchmann. Wir haben Jörg Prophet jetzt im Interview. Schönen guten Tag, Herr Prophet.
Ja, schönen guten Tag. Grüße aus Mitteldeutschland. Freue mich sehr.
Am Sonntag geht es ums Ganze, nicht nur für Sie, sondern für die gesamte Stadt Nordhausen. Wie groß ist denn die Aufregung im Moment bei Ihnen?
Ja, ich muss Ihnen sagen, ich bin da relativ zweigeteilt. Sie wissen ja vielleicht von der Vita her, ich bin 61 Jahre. Ich habe im Leben schon das eine oder andere erlebt. Und muss Ihnen sagen, auf der einen Seite als Kommunalpolitiker bin ich eigentlich recht ruhig und entspannt und freue mich auf ein Votum unserer Bürger. Und da bin ich relativ entspannt, weil ich ein riesengroßes Vertrauen nicht nur zu unserem lieben Gott habe, sondern auch in die Souveränität unserer Bürger. Und die bilden sich ganz einfach eine Meinung und der werden sie Ausdruck verleihen. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass ich auch ein ganz normaler Mensch bin, der mehr als Unternehmer tätig war und dieser ganze Pressewirbel, der sich nun ein bisschen aufgebaut hat, ist natürlich ein bisschen ungewohnt auch. Das muss man erstmal alles mit seiner Familie auch dementsprechend einordnen und in den Tagesablauf reinbekommen und auch abends die Nerven wieder runterkriegen.
Die Wahl ist ja doch irgendwie überregional was Besonderes. Es wäre ja Sie wären der erste Oberbürgermeister der AfD. Deswegen ist natürlich auch die Aufmerksamkeit recht groß, was wir ja nun mittlerweile schon kennen aus der Landratswahl in Sonneberg, aus der Bürgermeisterwahl in Ragun-Jesnitz. Haben Sie da mit so einer Aufmerksamkeit gerechnet? Kann man sich da irgendwie drauf vorbereiten?
Nein. Also wir haben weder kalkuliert noch damit gerechnet, dass das derartige Wellen schlägt. Und zwar kann ich Ihnen das mit einem ganz einfachen Hintergrund sagen. Sie wissen selbst, wir sind im 11. Jahr unseres Bestehens, also deutlich 10 Jahre nach Gründung. Wir sind hier in Nordhausen in Mitteldeutschland seit 4,5 Jahren in dem Kreistag vertreten mit einer starken Fraktion und sind auch unter den großen Fraktionen im Stadtrat. Wir arbeiten also kontinuierlich. Ich habe mit den Kollegen Fraktionsvorsitzenden als auch mit allen Stadtrats- und Kreistagsmitgliedern ganz normale Kontakte. Man kümmert sich im Kommunalen um die Sachthemen und bin eigentlich davon ausgegangen, dass der gesamte Wahlkampf sich auch um bestimmte inhaltliche Sachthemen dreht. Dass das medial dann so auf AfD und mit den normalen Framing oder Bashing, wie man heute im Neudeutsch sagt, abgetan und aufgeplustert wurde, war mir nicht bekannt und das war auch nicht meine Absicht und das sollte auch nicht sein. Ich hatte schon mal gesagt, die Verantwortung, die bei uns ist, liegt zunächst erstmal im festen Vertrauen und in der Überzeugung zum lieben Gott. Dann kommt ein ganzes Stückchen tiefer meine Frau, meine Familie, meine Kinder, vor allen Dingen meine Enkelkinder, die mir extrem wichtig sind. Und dann gibt es 41.500 Nordhäuser Bürger. Für die will ich arbeiten. Und wir zusammen besprechen uns, wie wir kommunale Politik gestalten. Und für mich ist das eigentlich eine ganz normale Entwicklung. Ich verstehe die Aufregung heute noch nicht, weil es ist eine demokratische Wahl. Ich glaube, einige Leute haben mit Demokratie extreme Verständnisprobleme.
Ja, dazu gehört vor allen Dingen ein gewisser SPD-Mann, der in Thüringen den Verfassungsschutz leitet. Also man kann ja die Urne danach stellen. Kurz vor der Stichwahl kommt Herr Kramer um die Ecke und stellt sie jetzt unter Beobachtung, was auch immer das heißen möchte. Ist das Schema F, interessiert es überhaupt noch irgendjemanden?
Da müssen wir die Bürger fragen. Wir werden es am Sonntagabend erleben, inwieweit das interessant ist. Von meiner Seite her aus, ich habe es oft am Stand und ich mache ja permanent noch Infostände, oftmals die Fragen auch in diese Richtung und Leuten, die uns vielleicht distanziert gegenüberstehen, sage ich, nehmen Sie es doch positiv. Wir sind eine Partei, die beobachtet wird, zu Recht oder zu Unrecht, das will ich überhaupt nicht beurteilen, das steht mir nicht zu. Sie als Bürger können aber sicher sein, dass jede Grenzberührung oder jede Grenzüberschreitung unseres Grundgesetzes im Sinne der Meinungsfreiheit sofort geahndet werden würde.
Ja, da wird so ein bisschen auch die Motivation dahinter ziemlich unverblümt deutlich gemacht. Die Stimmung in der Bürgerschaft, wie ist denn die so generell? Also die Wahlbeteiligung vor 2 Wochen war ja schon doch höher als üblich. Kann man da von Aufbruch reden, gerade vor dem Hintergrund der politischen Geschehnisse der vergangenen Monate, Jahre in Nordhausen im Rathaus?
Wahlangebote, Wahlkämpfe, wenn man so bezeichnen will, leben leider manchmal von großen Wörtern, aber uns, meinen Parteifreunden und mir insbesondere war es eben wirklich wichtig, dass es gelingt, den Menschen wieder zur Politik zurückzuführen. Dieses Mittun, statt der Bürger haben wir es genannt, Bürger für die Stadt. Dieses Mittun, sich einmischen, sich aufregen, in diese kommunalen Gremien mit einbringen, sich wieder zu interessieren, diesen Phlegmatismus abzulegen, zu sagen, wieder oben, wir hier unten. Das war mir ganz wichtig und ich war sehr, sehr froh, dass wir 15% mehr Wahlbeteiligung hatten. Das ist ein Zeichen für gelebte Demokratie. Das ist das, was wir momentan in unserer Republik am meisten vermissen und deswegen ist es eigentlich der schönste Erfolg.
Ist ja vielleicht auch vor dem Hintergrund der Dinge, die in den letzten 3 Jahren in der Republik gelaufen sind, da wurde ja gerade diese Lethargie, denke ich mal, massiv gefördert. Und da jetzt rauszukommen, ist schon eine beachtliche Leistung. Wie ist denn das? Sie sind in Nordhausen aufgewachsen. Sie hatten kurz vor der Wende die DDR verlassen und sind danach wiedergekommen. Was hatte Sie damals gestört? Und gibt es vielleicht ähnliche Dinge, welche die Menschen heute wieder stören?
Ja, Mark Twain hat ja gesagt, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Es ist in der Tat so, dass wir Ende der 80er Jahre, also konkret 88, 89, meine Frau und ich hier ein Maß an politischer Unzufriedenheit erreicht hatten und das Vertrauen verloren hatten, dass das System sich in einer bestimmten Art und Weise reformiert. Und haben dann für uns persönlich damals mit unserem Kleinkind, mit unserem Sohn die Konsequenz gezogen und den Antrag auf ständige Ausbürgerung. Dass es dann das System zusammengebrochen ist, war umso schöner. Aber da sehen Sie eben auch, und das ist die Parallele, die Sie vielleicht im Hinterkopf haben, die wir ansprechen. Wir hatten im Mai 89 Kommunalwahlen, die mit 99,5% die Etablierten nochmal gewählt haben. Und im September hat, glaube ich, Herr Mielke dann gesagt, in den Botschaften der Bundesrepublik sitzen keine jungen Menschen, sondern die Konterrevolution. Am 7. Oktober hat Erich Honecker noch mit seiner Frau im Palast der Republik getanzt und am 9. November war ein ganzes System abgewirtschaftet und erledigt. Und da sehen die Halbwertszeiten und das ist vielleicht auch der Sonderstatus hier in Mitteldeutschland, dass wir einmal gesehen haben, dass alles, was scheinbar zementiert ist und scheinbar undiskutiert ist, doch durch die Kraft des Souveräns gegebenenfalls sehr stark und sehr kurzfristig beeinflusst werden kann.
Es gibt da so einen schönen Spruch im Handwerk, nach Fest kommt ab.
Also. ja, so in die Richtung. Und Sie haben vollkommen recht. Aber diesmal, und das ist der Lebenssituation geschuldet, gehen wir nicht wieder zurück. Wir haben eine Alternative für Deutschland uns ganz klar für unser Land positioniert und eingesetzt. Dieses Aufrechtes, dieses Patriotische. Wir lassen uns das hier einfach nicht mehr nehmen. Wir mischen uns ein und wir werden aufrecht dafür einstehen.
Ja, Sie sind ja ein Macher. Sie sind Zeit Ihres Lebens Unternehmer gewesen, selbstständig gewesen. Sie erleben ja hautnah, was im Moment grüne Wirtschaftspolitik so anrichten kann. Also horrende Energiekosten, Bürokratie, Wahnsinn, Neidkultur, die auch immer wieder geschürt wird. Was macht den Betrieben Ihrer Erfahrung nach in Ihrer Region am meisten zu schaffen?
Kurze Korrektur. Also ich bin nicht immer Unternehmer gewesen. Ich habe die normale Sozialisierung eines DDR-Bürgers. Ich habe also einen Schulabschluss, ich habe eine Facharbeiterausbildung, habe dann Meisterqualifikation im Ingenieurstudium, im Fernstudium realisiert und so weiter und bin dann erst in der Bundesrepublik durch verschiedene Umstände dann ins Unternehmertum gekommen, weil es für mich schon immer das höchste Ziel war, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und das eben auch unternehmerisch. Für ein mittelständisches Unternehmen, und ich spreche jetzt hier, wie gesagt, nur noch als stiller Gesellschafter, ich arbeite nicht mehr aktiv mit aufgrund meiner politischen Engagements, kann ich Ihnen wirklich sagen, dass es ein buntes Sammelsurium an Problemen ist, die es dem Mittelstand unmöglich macht, das zu erzeugen, was er an Leistungsfähigkeiten eigentlich in sich birgt. Dann kommt dazu, dass wir natürlich, und das kennt jeder, sowohl im Privaten als auch am Geschäftlichen, vor einem Bürokratiemonster stehen, wo es eigentlich nur noch darum geht, bestimmte Vorgänge zu regeln und niemand mehr weiß, warum eine bürokratische Vorschrift überhaupt eingeführt wurde und welchen Sinn sie dahinter hat. Also die Beschäftigung mit sich selbst und viele mittelständische Unternehmen sehen das, sind wir wieder in der Planwirtschaft angekommen. Schauen Sie, es wird von Staatswegen festgelegt, welche Produkte, die eigentlich im Markt nicht verkäuflich sind, durch Subventionen verkaufbar gemacht werden. Es wird also festgelegt, was produziert wird, zu welchen Preisen, zu welchen Unterstützungen und so weiter und so fort. Ja, und am Ende sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Ich glaube, mein erster Wahlspruch, den ich bei der CDU damals mit unterstützt habe, Freiheit statt Sozialismus. Wir sind ganz nah dran am Sozialismus.
Nun hat man ja leider in der Kommunalpolitik relativ wenig Möglichkeiten, dem etwas entgegenzusetzen. Das ist Bundespolitik, das ist EU-Politik. Andere Sachen gibt es, die man wunderbar auf unterer Ebene beeinflussen kann, die man ja gestalten kann. Was sind dann so Ihre Vorhaben, die Sie so in Angriff nehmen möchten für Nordhausen?
Es ist einfach so, dass wir hier an der Basis der Lebensrealität einfach feststellen, hier stehen Leute früh um 6 in der Bushaltestelle, müssen irgendwo auf Arbeit, müssen abgesichert bekommen, dass ihre Kinder ordnungsgemäß betreut werden, zu Kosten, die wettbewerbsfähig sind, dass wir die Kindergarten-Essenzuschüsse halten, dass wir eine Verwaltung haben, wo der Bürger, wenn es zeitlich mal passt, klopfen kann und sagen kann, ich brauche einen neuen Personalausweis, ohne unendlich in Bürokratie verfangen zu sein, wo der Bürger letztendlich auch morgens um 6 das Gefühl hat, dort wird im Rathaus ab 8 Uhr wird sich mit dem Problem von mir beschäftigt und nicht nur mit sich selbst. Und das ist eben groß verloren gegangen. Schauen Sie, alles, was wir über Stadtratsbeschlüsse, Kreistagsbeschlüsse einbringen, ist große Politik. Es ist nicht Aufgabe einer Stadt, die energiepolitische Wende in der Bundesrepublik Deutschland auszulösen und dafür Ressourcen zu binden, die wir eigentlich für Daseinsaufgaben unserer Bürger bräuchten. Und da geht es einfach nur darum, das alles wieder zurückzuholen, den Bürgern am Problem der Bürger zu arbeiten und nicht an der Durchsetzung irgendwelcher ideologischen Maxime aus Brüssel und Berlin. Und das ist eben die große Schizophrenie und da sind wir wieder bei 1989, dass die Leute eben feststellen, die Probleme, die uns brennen, werden überhaupt nicht besprochen. Ich kann es nur jedem etablierten Politiker empfehlen, sich ohne jeden Presserummel einfach auf die Straße zu stellen, mit den Bürgern zu sprechen und sagen, was ist dein Problem?
Ja, und so kann man auf Bundes- und Landesebene und auf EU-Ebene sowieso noch eine ganze Menge in der Kommunalpolitik lernen.
Es fehlt den Leuten auch hier ein Oberbürgermeister, der gegenüber dem Landkreis sagt, ich brauche bestimmte Mittel für meine Daseinsfürsorge. Wir brauchen auch einen Landrat, der gegenüber der Landesregierung sagt, wir sind finanziell unterversorgt. Wir wollen mindestens das bayerische Modell haben, dass jeder vierte Euro in die Städte und Kommunen läuft. Das würde für meine Heimatstadt rund 3,5 Millionen Euro pro Jahr freie Mittel, also ohne Förderpolitik, freie Mittel bedeuten. Ich könnte alle zwei Jahre eine Schule bauen hier mit meinen Bürgern zusammen. Wir könnten zwischendurch eine Kindertagesstätte bauen. Alles kein Problem. Aber wir brauchen das Geld und das ist das Thema.
Wie werden Sie denn den Wahlabend verbringen? Es ist ja nicht mehr lange hin.
Wir haben eine wunderbare Erfahrung mit 61 Jahren machen dürfen, dass wir also für die Sache, für die wir antreten, wir hier nicht in einer Partei unterwegs sind, sondern wir die Partei wirklich als großen, großen Freundeskreis empfinden. Der geht bis nach Erfurt, der ist aber hier auch ganz tief verwurzelt. Ich habe ein Team, was mich im Wahlkampf, im Wahlangebot, in den Infoständen unterstützt. Mit denen allen und den Mitgliedern unseres Kreisverbandes sitzen wir in einer privaten Veranstaltung, während irgendwann mal 19.30 Uhr eine Pressemitteilung rausgeben, aber dann geht in erster Linie die Gedanken dann dem Wahlergebnis, den Folgen daraus und dem Dankeschön für mein Team und dem großen Dank dann wahrscheinlich auch an die Bürger, dass sie zur Wahl gegangen sind, egal mit welchem Ergebnis. Und sie wissen, dass ich Abstinenz lebe und sozusagen mit einem gesunden Glas Wasser, vielleicht diesmal mit Sprudel, werden wir es also krachen lassen.
Und viele Augen werden am Sonntag nach Nordhausen blicken. Wo? Wahrscheinlich der erste AfD-Oberbürgermeister gewählt wird. Jörg Prophet war das bei mir am Telefon. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen für das Interesse, wünsche uns und unserem ganzen Land, dass wir weiter diese Wende schaffen und dass alle Bürger sich immer weiter ermuntert fühlen, mittun, einmischen, mitmachen, meckern, sich nicht unterbuttern lassen. Das ist unsere Stadt, das ist unser Land und da sollen wir mittun. Von alleine wird da nichts, das müssen wir schon selber.
Das war Frequenz Freiheit, der Podcast der AfD. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Und wenn Sie uns aus Nordhausen hören, dann gehen Sie am Sonntag unbedingt zur Wahl.